Heute reden wir über ein Thema, das alle betrifft und das trotzdem kaum jemand wirklich im Griff hat. Kritik.
Warum ist es so schwer, Kritik auszuhalten? Warum gehen viele Menschen sofort in Abwehr, statt einfach mal in Ruhe zuzuhören? Und wieso heißt es in den Unternehmen so oft, da sage ich mal besser nichts, das soll mal die Chefin oder der Chef machen? Die bekommen ja schließlich auch mehr Geld als ich.
Dabei wissen alle, dass genau diese Gespräche längst überfällig sind. Wir schauen uns an, was in solchen Momenten kommunikativ schiefläuft, warum selbst gestandene Führungskräfte bei Kritik innerlich in Deckung gehen und was man konkret tun kann, damit Kritik nicht mehr wie ein Angriff, sondern wie ein Werkzeug funktioniert.
Denken Sie bitte dran, diese Ausgabe zu liken, den Podcast zu abonnieren und Sie können uns auch schreiben an podcast@nahbetrachtung.de. Da landet Ihre Nachricht zum Beispiel bei Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt. In einigen Ratgeberbüchern steht, dass man für Feedback dankbar sein soll. Hat sich bei dir schon mal jemand bedankt, nachdem du ihn kritisiert hast, Tom?
Ja, im Beruflichen schon, weil dazu reise ich ja schließlich als Coach auch an. Aber ich muss zugeben, wenn das in so einer Dankesfloskel ist, die durchaus freundlich gemeint ist, wie zum Beispiel dann vielen Dank an dieser Stelle für Ihr Feedback, dann irritiert mich das erstmal so im ersten Moment, weil ich dann sage, okay, ist das jetzt hier sozusagen die Sprachregelung im Unternehmen? Wie gehen wir mit Feedback um oder mit Kritik um? Oder ist das jetzt etwas, wo ich vielleicht nicht ganz so sicher sein soll, ob das jetzt wirklich ein Danke ist.
Also, ich habe da noch eine Steigerung.
Okay, lass hören.
Da sträuben sich mir so die kleinen Nackenhärchen bei. Danke, dass Sie das mit uns geteilt haben.
Oh, das ist auch ganz großartig. Sowas höre ich allerdings selten. Ich meine, das liegt daran, dass MC und ich in leicht unterschiedlichen Bereichen beruflich unterwegs sind. Aber ich gehe zum Beispiel, wenn ich Kritik geäußert habe, nehmen wir mal an, nach einer Seminarübung oder einer Coaching-Einheit, dann oder im Videofeedback, dann finde ich das wertschätzender, wenn jemand sagt, ah, okay, ja, danke. Also dann habe ich eher so das Gefühl, da ist der Inhalt angekommen und nicht die Tatsache, dass ich ja schließlich auch für ein Honorar angereist bin und dann Kritik gebe.
Also die Idee ist natürlich von Kritik, dass sie tatsächlich eine Wirkung hat und die muss auch erstmal so ein bisschen reifen, ne? Also das ist psychologisch gesehen eigentlich viel besser, wenn jemand mal so ein bisschen kariert guckt erstmal und mir, okay, da muss ich erstmal darüber nachdenken, das erscheint mir doch nicht auf Anhieb plausibel. Das finde ich sehr viel überzeugender und sehr viel lebensnäher und auch sehr von der Wirkung her sehr viel besser, als wenn jemand euphorisch sagt, danke, dass ich jetzt diese wertvolle Hinweise bekommen habe, weil dann wäre ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt passt.
Ja, ich muss zugeben, ich habe früher, als ich noch im Radio eine Morningshow moderiert habe, und dann hat man natürlich irgendwann auch Menschen getroffen, die einen kannten und wussten, dass man im Radio arbeitet. Und die haben dann sowas gesagt wie, ich habe sie übrigens heute Morgen im Radio gehört. Und ich dachte dann immer, jetzt kommt noch was. Also war gut, war doof, hat mir Freude gemacht oder was hatten sie da für ein dämliches Thema? Also irgendetwas, ja. Und ich habe mich jahrelang schwer getan mit einer vernünftigen Antwort. Und später dann hat die RTL-Nachrichtenmoderatorin Susanne Kronzucker, die habe ich dann mal gefragt, da sage ich, was sagst du eigentlich, wenn du beim Bäcker in der Schlange stehst und da sagt einer, ich habe sie übrigens gestern im Fernsehen gesehen. Und da sagt sie zu mir, das freut mich. Und da denke ich mir so, wie einfach kann es sein, ja?
Eine sehr gute Lösung.
Ja, aber vielleicht war das auch etwas, dass ich immer mit Kritik umgehen musste, weil ich natürlich das Ziel hatte, besser zu werden. Und ich dachte mir immer, wenn mir jemand nicht sagt, was ich falsch gemacht habe, der vielleicht erfahrener ist oder der einen neutralen Blick auf etwas hat, was ich gemacht habe, dann kann ich mich nicht weiterentwickeln. Also ich habe das eher, ich habe es nicht immer gemocht, Kritik zu bekommen. Ich mag es auch heute nicht immer. Aber manchmal braucht es ein, zwei Tage später, gerade wenn jemand aus dem privaten Umfeld in eine entsprechende Kritik kommt, braucht so ein, zwei Tage, muss das bei mir reifen. Und dann bin ich aber auch froh, dass jemand das tatsächlich jetzt mit mir geteilt hat, weil ich dann nämlich weiß, was habe ich falsch gemacht, was kann ich beim nächsten Mal besser machen oder wo muss ich gefälligst dafür sorgen, dass ich auch als Kommunikationstrainer keine Missverständnisse habe in meiner Kommunikation, dass es vielleicht jemand anders irritieren könnte.
Das ist aber auch sehr stark persönlichkeitsabhängig. Also es gibt auch sehr viele Persönlichkeitstypen, die sich damit unglaublich schwer tun, wo man sehr vorsichtig sein muss. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Wir vergessen das manchmal, dass Menschen sehr unterschiedlich sind. Also eigentlich wissen wir das, aber wir versuchen dann immer irgendwie alle gleich zu behandeln. Und meistens denken wir auch, die anderen wären so wie wir. Das heißt, andere stehen auch auf die klare konstruktive Kritik, die unmittelbare Rückmeldung oder eben möchten gar nichts hören und nur das Gefühl haben, dass alles irgendwie in Ordnung ist. Das mit Menschen, mit denen man öfter und länger zusammenarbeitet, sollte man das rausfinden, damit die Kritik eben auch die Wirkung erzeugt, die du ja gerade angesprochen hast. Denn wir wollen ja eine Veränderung. Ich erzähle das ja nicht einfach nur, weil mir langweilig ist, sondern ich möchte ja, dass sich etwas ändert, dass sich Verhalten ändert, oder dass ich möchte eine neue Sichtweise einbringen oder möchte vielleicht auch rückwärtsgewandt sagen, nee, das war jetzt nicht ganz so in Ordnung. Und diese Wirkung kann nicht sofort eintreten. Also wenn man so den Eindruck hat, da habe ich jetzt bei jedem einen Hebel umgelegt und er ist total begeistert, dass er jetzt mal diese Rückmeldung bekommen hat, dann stimmt irgendwas nicht.
Ja, das ist schon richtig. Aber diejenigen von uns, die eigene Kinder haben, die kennen wahrscheinlich diesen Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und da ist tatsächlich etwas dran. Ich weiß das aus doppelter Erfahrung. Man hat ja oftmals diesen Effekt, dass man als Vater oder auch als Mutter immer wieder die gleichen Sachen erzählt, die Kinder hören nicht und machen trotzdem ihr Ding. Und irgendwann kommt das von einem Nachbarn oder von einem Besucher und auf einmal funktioniert das. Und dann haben wir halt so diesen Punkt mit der sogenannten Fremdautorität. Und das ist, glaube ich, etwas, das erleben wir auch in den Firmen immer häufiger oder auch in den Vereinen.
Ja, das ist, also die Fremdautorität findet ja da meistens nicht statt, weil das müsste ja jemand sein, der tatsächlich irgendwie von außen kommt. Und oft ist man eben in den eigenen Teams, in den eigenen Abteilungen dann auch so ein bisschen abgeschlossen an der Stelle. Also eigentlich wäre es häufiger nötig, dass mal einer kommt und sagt, und viele haben auch das Bedürfnis, Mensch, da müsste doch jetzt mal einer sagen. Und dann passiert einfach nichts. Also,
was glaubst du, ist der Grund dafür, dass die Menschen immer, also ich hatte den Eindruck, dass in den 80er, 90er Jahren, wo ich auch schon auf der Welt war, dass da Kritik offener geführt wurde, dass man auch offener drüber sprechen konnte und dass auch nicht sofort jeder eingeschnappt war, nur weil er mal Kritik bekommen hat, weil ja die anderen auch irgendwann mal dran waren mit Kritik.
Das kann ich so nicht bestätigen. Also ich habe versucht, das in der Forschung mal so ein bisschen nachzuhalten. Da gibt es im deutschsprachigen Raum nicht so richtig was, muss man ganz ehrlich sagen. Was wir aber auf jeden Fall merken, ist, dass es eine Schere gibt. Wir haben auf der einen Seite extrem deutliche Kritik bis hin zu Beleidigungen im virtuellen Raum. Und da ist die Sprache immer härter geworden.
Aber Beleidigung ist ja keine Kritik. Oder ist es dann die Schmähkritik, die du ansprichst?
Das ist die Schmähkritik. Okay. Also es ist natürlich schon irgendeine Form von Auseinandersetzung mit dem, was jemand gesagt hat oder wie sich jemand darstellt. So, das heißt, im virtuellen Raum ein deutliches über die Stränge schlagen, und das ist noch höflich formuliert, wohingegen im direkten Kontakt, und da gibt es tatsächlich Tendenzen, die ich aus den Organisationen höre, dass das direkte Feedback unter Kollegen, wo man mal so eine Verhaltenskorrektur vornimmt, die vielleicht mal robust ist oder mal freundlich oder mal irgendwas dazwischen, seltener stattfindet, weil, also ich vermute, der Hintergrund ist, da die Angst vor sozialer Ablehnung, so nennen wir das in der Psychologie, das ist die Reaktion, die jemand geben könnte. Also, dass jemand mal sagt, was willst du eigentlich von mir? Oder red doch nicht so. Oder eben beleidigt ist oder angegriffen ist. Und zwar diese Angst vor sozialer Ablehnung ist unglaublich stark, obwohl eigentlich nichts passiert. Also wenn jemand mal einen halben Tag eingeschnappt ist, stürzt der Himmel nicht ein, das wird nicht dramatischer. Aber das ist etwas, was uns im Kern trifft. Das ist sehr, sehr unangenehm, diese soziale Ablehnung.
Oder liegt es daran, dass man mit diesen Menschen ja dann täglich 5 Tage die Woche zusammen ist, 20 Tage im Monat, und das dann von einem externen Coach oder einer Trainerin leichter annehmen kann? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass, wenn ich im Coaching bin und man lässt mich dafür einen Tagessatz entsprechend antanzen und mit dem Vorstand arbeiten beispielsweise oder mit Mitarbeitenden vom Unternehmen, dass man dann sagt, ja, wir holen uns zwar einen Trainer, aber der soll bitte keine Kritik üben. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die lechzen geradezu danach.
Das hat auch viel damit zu tun mit den Themen, um die es geht. Kritik ist so lange kein Problem, solange sie nicht, wenn denn das Selbstkonzept gefährdend ist. Jeder hat vielleicht schon mal erlebt, dass jemand aus der Haut gefahren ist, weil irgendwas bekannt wurde oder jemand mit irgendwas konfrontiert wurde. Und das findet immer dann statt, wenn das Selbstkonzept gefährdet ist. Also wenn man jetzt jemanden hat, der sich für den begnadetsten Redner überhaupt, ich bringe mal ein Beispiel aus dem Kommunikationstraining, jemand hält sich für den begnadetsten, begeisternden Redner überhaupt, unterliegt er möglicherweise einer sehr krassen Fehlwahrnehmung und kriegt dann mehr oder weniger höflich mitgeteilt, dass er oder sie da gar kein Talent dazu hat und oder extrem viel Trainingsbedarf hat oder sich völlig unverständlich ausdrückt. Das ist dann ein Problem, wenn jemand eben von sich sagt, Mensch, ich könnte doch gerade Massen begeistern, man lässt mich nur nicht, und dann feststellen muss, eventuell eben auch ein Video-Feedback oder eben, dass mehrere Personen auch sagen, also davon haben wir jetzt ja ganz wenig verstanden. Wenn das stattfindet, dann findet eine Art tiefer Fall statt oder je nach Temperament regt sich jemand auf. Also das ist, die Reaktion ist eher temperamentsabhängig, aber die Wirkung ist extrem krass. Solange Kritik nicht selbstkonzeptgefährdend ist, nicht bloßstellen, nicht vorführen, nicht vor Publikum oder nichts eben mit dem zu tun hat, wie man sich selber irgendwie ganz, was für einen selber irgendwie wichtig ist, ist es fast egal. Ja, also
sind, ich habe immer ein Störgefühl, was ich aber auch ganz offen anspreche, wenn ich beispielsweise eine Kleingruppe habe, nehmen wir an zwei Personen, und eine davon ist Vorgesetzte. Und wo ich dann sage, überlegen Sie sich das bitte, ja, ich werde in meinem Feedback nicht Rücksicht nehmen auf irgendwelche Befindlichkeiten oder sowas, weil wenn ich Dinge, also ich formuliere es natürlich höflich, ja, aber wenn ich Dinge beobachte, dann spreche ich die auch an. Ist das für Ihr Innenverhältnis in Ordnung? Ja, und das geht dann, gibt's drei, ich würde mal sagen, gleiche Ergebnisse. Das Ergebnis eins ist, dass die Führungskraft sagt, ja nee, dann lieber nicht, bevor ich mich vor meinem Untergebenen hier blamiere. Ich sage, niemand blamiert sich, aber naja, das wäre mir dann doch nicht so unangenehm, ja, wenn er merkt, dass ich da Fehler habe oder Schwächen habe. Oder aber, dass dann beispielsweise der Untergebene sagt, nehmen wir mal an, das ist der Pressesprecher von der Vorstandsfrau, und er sagt dann, ja, aber wenn ich dann kommunikativ Fehler mache, dann schwächt das ja meine Position bei meiner Vorgesetzten. Ja, und die dritte Variante ist, nö, wir sind hier so dicke, da können Sie ruhig alles machen. So, und alle drei Ergebnisse ergeben durchaus Sinn. Aber das muss dann sozusagen der Auftraggeber entscheiden. Das entscheide nicht ich als Auftragnehmer.
Also wir haben, also aus der Forschung ist es so, dass gerade so Kommunikations- und Rhetoriktrainings besser funktionieren, wenn die Personen aus unterschiedlichen Organisationen kommen, weil natürlich jeder, der dann in so eine Übung geht, im Hinterkopf hat, wer da sitzt. Ja, das lässt sich nicht so einfach ausblenden. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich mache, wenn ich Gruppen habe, die aus völlig unterschiedlichen Organisationen kommen, dann scheint mir der Lerneffekt auch höher zu sein. Also da passt mein Bild oder meine Erfahrung zu dem, was auch die Forschung dann dazu sagt. Weil natürlich, es ist eine Übung zu machen oder was vorzumachen, ist immer ein Stück weit Selbstoffenbarung. Das ist im Kindes- und Jugendalter ist das sehr stark mit schulischen Situationen verknüpft und hat auch einen sehr großen Übungseffekt. Und irgendwann kommen wir aus dieser Übungsphase raus. Also im Erwachsenenalter, im Berufsleben kommt das einfach deutlich weniger vor. Und vor allem diese Bewertung kommt weniger oft vor. In der Schule oder auch in der Ausbildung oder vielleicht auch in einer Studiensituation wird man ständig bewertet. Ja,
also ja, aber in der Schule hast du ja das Problem, dass die Eltern dann auf der Matte stehen. Also nicht alle, aber ich meine.
Ja, aber also unabhängig vom Verhalten der Eltern, Kinder und Jugendliche sind es gewöhnt, ständig irgendeine Form von Rückmeldung zu bekommen. In der Regel sind es Noten, Fehlerpunkte oder was auch immer. Und da tritt ein sehr starker Gewöhnungseffekt ein. So, und irgendwann ist diese Phase einfach vorbei, wenn man in den Beruf eintritt. Und dann richtet man eben das Unheil an, was man anrichtet. Und dann, das ist natürlich dann der Punkt, wo ich in der Beratung auch oft die Situation habe, dass Menschen Fehler machen, sich falsch verhalten, ständig falsches Verhalten zeigen. Also nur weil mal was nicht rund läuft, tut keiner eine Psychologin. Aber dass man sich zum Beispiel ständig über das Verhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Kolleginnen und Kollegen ärgert und dann auch sagt, wir kriegen es nicht hin. Ja, also ja. Da und
was empfiehlst du da?
Zuerst mal zu gucken, Woran liegt das banalerweise? Weil es gibt zwei große Ursachen für Fehlverhalten. Das eine ist eine Persönlichkeitsstruktur, die zum Beispiel dazu führt, dass jemand so wenig gewissenhaft ist, dass eben alles, was mit Genauigkeit zu tun hat, der Person schwerfällt. Oder so autark in ihrer Selbstwahrnehmung ist, dass eben zum Beispiel alles, was mit Kollegialität oder Hilfsbereitschaft zu tun hat, einfach nicht wahrgenommen wird. Da muss man da mal versuchen, die andere Sicht reinzubringen. Das klingt jetzt so ein bisschen akademisch, aber dann hat es auch keinen Sinn, jeden Tag zu sagen, sei mal kollegialer, wenn die Person da überhaupt gar keinen Sinn für hat. Weil,
ja, oder weil sie das, was sie schon macht, als kollegial empfindet.
Eben, also da tut sich halt nicht mehr viel. Oder es ist ein situatives Problem, kann zum Beispiel eine Über- oder Unterforderung sein, dass jemand Aufgaben nicht ernst nimmt oder es Missverständnisse gibt über die Aufgabenverteilung. Also ich habe das oft in Pflegesituationen, also in Krankenhäusern, wo ja eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Pflegekräften zur Betreuung einer Station einfach notwendig ist, wo genau solche Sachen, Genauigkeit, Pünktlichkeit, Kollegialität, man packt gemeinsam mit an, wenn eben schwierige Situationen da sind, der oder die muss das doch sehen. Das sind so Klassiker.
Aber was glaubst du, ist der Grund, weshalb die Kritisierten dann sofort in so eine Verteidigungsabwehrhaltung gehen?
Also zum einen ist das natürlich, weil...
Haben wir das verlernt inzwischen?
Nee, also ich tue mir so ein bisschen schwer damit, da eine zeitliche Schiene reinzukriegen. Ich glaube, das, was weniger stattfindet, ist das offene Wort. Also da glaube ich, also da berichten mir Führungskräfte sehr oft, das ist keine Studie dahinter, sondern das ist meine Wahrnehmung in der Beratung, dass die sagen, das hätten die doch untereinander klären können. Wozu muss eben für bestimmte Sachen die Führungskraft hinzugezogen werden? Ich nenne das immer Laufen zu Papa, Laufen zu Mama gibt's aber genauso, wo man eigentlich das untereinander auch hätte klären können. Was nämlich oft unterschätzt wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass das offene Wort unter Kolleginnen und Kollegen viel wirkungsvoller ist, als wenn die Führungskraft kommt. Das hat jede Führungskraft schon mal erlebt. Ich habe doch angeordnet, ich habe tausendmal gesagt und ihr sollt doch.
Das klingt ja wie Kindererziehung.
Ja, ich nenne das den Klassenlehrereffekt. Da rein, da raus. Das kommt durchaus vor. Ne? Man kennt das mit Sicherheitsverhalten, mit bestimmten Regeln, die einzuhalten sind. Und irgendwann entscheidet sich quasi so eine Truppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern relativ autark, ach, das nehmen wir jetzt mal nicht so ernst. Und dann schleift sich das so ein. Wenn aber die Einhaltung von solchen sozialen Normen von den Kolleginnen und Kollegen selber ausgeht, hat das eine unglaublich starke Wirkung. Das vergessen aber die Kolleginnen und Kollegen, weil sie, und da bin ich dann deiner Ansicht, mittlerweile eben nicht mehr einfach auf jemanden zugehen und sagen, was soll das? Ja, warum machst du das oder warum machst du das nicht? Ja, um mal da einen stärkeren Zug reinzukriegen, weil sobald also Wissenschaftler würden sagen, jemand in der Peer-Ebene, also jemand, der gleichrangig ist, sagt, sag mal, geht doch hier nicht so, sofort fluppt das. Ja, also, und Führungskraft kann sich mundfuselig reden.
Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wenn ich Kritik übe, muss ich ja auch damit rechnen, dass jemand sozusagen mir etwas entgegnet. Also ich habe es, wenn denn im Restaurant tatsächlich mal der Service unterirdisch ist, also wo jetzt nicht einfach nur das Dressing mal falsch ist, also Kleinigkeiten, sondern wo es wirklich unterirdisch ist, dann mache ich es zum Beispiel so, dass ich am Ende des Essens sage, ich war heute mit dem Service nicht zufrieden, ich kann Ihnen deshalb heute kein Trinkgeld geben. Möchten Sie wissen, warum? So, und wenn dann jemand sagt, nö, interessiert mich nicht, dann ist sowieso egal. Und wenn dann jemand sagt, ja bitte, dann muss ich natürlich auch entsprechend liefern. So, das macht man natürlich auf eine respektvolle, höfliche Art und Weise. Ich finde das okay, weil das, was ich dort an Trinkgeld einspare, das stecke ich mir nicht ein, sondern das gebe ich da, wo ich zufrieden war mit dem Service, gebe ich das on top. Also das ist so, für mich muss das ein Nullsummenspiel sein, weil ich fühle mich dann einfach besser, weil wenn ich unzufrieden bin und ich gebe noch Trinkgeld, dann mache ich mich ja selber noch unzufriedener. Das mag jetzt der ein oder andere von Ihnen da draußen anders sehen, aber das ist so mein persönliches Wertesystem. Aber ich merke natürlich auch, dass wenn ich das jetzt anderen beispielsweise im Schlagfertigkeitstraining und so weiter vorschlage, dass jemand sagt, nee, da muss ich ja mit dem Kellner diskutieren. Und dann denke ich mir so, nee, das müssen wir eigentlich nicht, aber man kann ja auch to agree to disagree, kann man ja auch sagen, okay, wir haben hier eine unterschiedliche Wahrnehmung, wir kommen hier nicht mehr entsprechend zusammen, aber dann ist es zumindest kommuniziert und man schleppt es nicht wie so ein Frustelement mit sich herum.
Was ganz wichtig ist, ist das, was jemand gesagt hat, dann muss ich ja diskutieren. Das ist nämlich die ganz große Sorge. Wenn wir darüber sprechen, wie man Kritik annimmt, gibt es einmal natürlich das grundlegende Gefühl, es ist nicht angenehm, was Negatives zu hören. Also bis auf Torbuscher, der gesagt hat, ich brauche das unbedingt.
Ja gut, also
relativ wenig Menschen.
Moment. Das heißt ja nicht, dass ich sage, ich brauche das, damit ich glücklich bin. Aber wenn ich doch nach Auffassung anderer einen Fehler gemacht habe oder falsch kommuniziert habe, sowas kommt ja auch beim Kommunikationstrainer mal vor, gerade wenn man in einer emotional angespannten Situation ist, dann bin ich natürlich für das Feedback dankbar. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich ziehe jetzt los, benehme mich schlecht, damit ich Kritik bekomme. Also nicht falsch verstehen hier.
Nee, aber die meisten Menschen hören das nicht so gerne. Das hat einen ganz simplen psychologischen Grund. Unsere Psyche versucht, unser Wohlbefinden, wenn alles bei uns in Ordnung ist, in einer Art Balance zu halten. Und da ist unsere Psyche manchmal nicht ganz akkurat macht sich so ein bisschen die Außenwelt, wie sie ihr gefällt. Dazu kommt, das ist dann der Moment, wo es auch zum Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung kommt. Und man hält sich selber immer für so ein bisschen toller. Das ist psychisch normal. Ja, also überheblich ist was anderes, aber so ein Ticken besser als andere darf man sich so fühlen. Und der Hintergrund ist, dass unsere Psyche eben in dieser Balance ausgeglichen ist und dann läuft's auch. Ja, und deswegen versucht unsere Psyche das immer so ein bisschen hinzukriegen. Und das ist auch der Grund für die Abwehrreaktion. Ja, das ist auch so eine, wir kennen das von Kindern, die sofort sagen, ich war es nicht. Ne? Also egal wie die Beweis- und Sachlage ist, Kinder rufen sofort, ich war es nicht. Das Gefühl haben Erwachsene auch, sie erklären es nur länger. Also es ist die gleiche Geschichte, ne, warum man selber den Fehler nicht gemacht hat, es an den Umständen lag und an vielen anderen Punkten. Und das Wichtige ist, dass man diesen Impuls überwinden muss. In Kommunikationstrainings, als ich vor Jahr und Tag irgendwann meine Rhetoriktrainerausbildung gemacht habe, wurde uns das sogar beigebracht, dass wir den Teilnehmenden sagen sollten, wenn sie Kritik empfangen, die in solchen Settings immer höflich und respektvoll ist.
Selbstverständlich, ja.
Sollten sie nicht direkt darauf antworten, also nicht in die Rechtfertigungsschleife treten, warum das jetzt irgendwie genauso hätte sein sollen. Und das sollte man auch im Alltag tun. Man muss sich nicht jeden Schuh anziehen, das ist nicht notwendig, aber mal zu sagen, okay, ich nehme das jetzt an oder interessant, ist jetzt nicht meine Sicht, da muss ich, also ich sage dann immer, da muss ich erst nochmal drüber nachdenken und das ist nicht dahergesagt, denn ich habe mir das ja angehört und vielleicht entscheide ich am nächsten Tag nach nochmal nachdenken, naja, sehe ich jetzt doch anders, finde das aber nett, dass mir das jemand in irgendeiner Form mitgeteilt hat.
Ja, also man soll ja, so habe ich es auch mal beigebracht bekommen, zunächst was Positives sagen, dann die kniffligen Punkte und dann am Ende wieder mit was Positivem rausgehen. Das mache ich auch, ist aber nicht mein einziges Konzept. Also wenn ich jetzt beispielsweise Sendungsfeedback habe für Fernsehmoderatoren und Fernsehmoderatoren, dann habe ich natürlich den Sendemitschnitt und ich habe meine Notizen. Dann gehe ich das chronologisch durch, also nach Sendeminute. Ja, und dann sage ich denen aber auch vorher, wir gehen das jetzt chronologisch durch und dann kann es sein, dass ich mit was Negativem anfange. Es kann auch sein, dass ich mit was Positivem anfange oder dass ich hinten auch mit was Negativem rausgehe, was dann vielleicht nach der großen didaktischen Grundregel nicht ganz so korrekt ist, was aber sozusagen einen zeitlichen Ablauf entsprechend markiert. Ansonsten kann man natürlich sagen, im Großen und Ganzen war die Sendung ganz okay. Ich habe aber gemerkt, da sind ein paar Schwächen bei der Interviewführung beispielsweise und das gucken wir uns jetzt mal chronologisch an. Dann hole ich die auch entsprechend anders rein. Aber das sind ja natürlich dann auch Kolleginnen und Kollegen, die genau wissen, da ist jetzt einer gebucht für eine Aircheck-Konferenz oder für ein Aircheck-Feedback. Also so nennt man das im Fernsehen und im Radio. Ja, und dann ist das Bestandteil der Arbeit. Und ich hatte als junger Berufsanfänger, das darf ich an dieser Stelle kurz ergänzen, dann hören wir uns auch eine Anekdote von MC an. Als junger Berufsanfänger war ich in so einem Praktikum beim öffentlich-rechtlichen Radiosender und es gab so eine Probesendung, die natürlich nicht ausgestrahlt wurde, aber das wurde unter Live-Bedingungen wurde das produziert und man konnte das zumindest im Sender über den Hauskanal konnte man das hören. Also es war so ein bisschen live. Und ich hatte da eine Reportage und dann hat das Thema sich geändert und es gab viele Eindrücke und ich war total lebhaft und habe da reportiert und fand das großartig. Und die Techniker fanden es großartig. Und die Kollegen fanden es großartig. Und der Seminarleiter eröffnete sein Feedback. Und den möchte ich hier wirklich namentlich erwähnen, weil ich ihn als Journalist extrem schätze oder beziehungsweise geschätzt habe. Dr. Knabe. Und Dr. Knabe war eine Institution in diesem Sender. Und er eröffnete das Feedback mit, damals noch an Thomas Buschert, und sagte dann, Herr Buschert, Sie werden es im Radio nie zu etwas bringen. Und dann hat er mir die Gründe aufgesetzt. Also das war wirklich ein Schlag auf den Solarplexus. Ich in meiner Euphorie und dann der erste Satz vom Seminartrainer, Sie werden es nie zu etwas bringen. So, dann hat er die Punkte durchgegangen. Das war kein angenehmer Punkt für mich, aber es war alles richtig, was er gesagt hat. Und das war alles nachvollziehbar. Und dann habe ich mich dahinter geklemmt. Und 3,5 Jahre später habe ich ihn im Sender nochmal getroffen. Und da sagt er zu mir, was machen Sie eigentlich hier? Also er konnte sich noch genau an diese Situation erinnern nach 3,5 Jahren. Und da sage ich zu ihm, okay, jetzt schmiere ich es ihm aufs Brot. Da sage ich, ich moderiere übrigens bei Ihnen das Funkjournal. Das Funkjournal war damals das journalistische Flaggschiff dieses Senders. Das habe ich natürlich nicht alleine moderiert, sondern mit einem sehr erfahrenen Team vieler Kolleginnen und Kollegen, die ich ebenfalls schätze. Aber das war dann so ein Ding, wo ich dachte, das schmiere ich ihm jetzt aufs Brot. Und dann guckt er mich nur an und sagt, ja, dann war es ja zu was gut. Ja, und dann denke ich mir so, ja verdammt, dem verdanke ich im Prinzip 12 oder 15 erfolgreiche Jahre, die ich im Radio als Moderator unterwegs war, weil wenn er mir diesen Satz nicht gesagt hätte, dann wäre ich irgendwann mal nach diesen Probesendungen in anderen Sendern, wäre ich nicht genommen worden, weil mir keiner gesagt hätte, warum man mich nicht nimmt. So, und das ist doch dann so ein Punkt, wo ich sage, nur weil mir einer mal so ein Ding auf den Solarplexus gegeben hat, war ich in der Lage, mich entsprechend weiterzuentwickeln. Das ist natürlich auch eine Typfrage. Andere würden sagen, oh Gott, ja nee, dann halt nicht. Dann gehe ich halt nicht ins Radio.
Ja, also der erste Satz, den er dir gesagt hat, war tatsächlich auch nicht richtig. Ne? Also entweder.
Also ich bin ihm nicht böse darüber.
Nein, du hast diesen Satz ja ignoriert. Und er hat dir das gesagt, damit du dir keine Hoffnung machst und deinem Lebensweg eine andere Wendung gibst. Das ist nicht eingetreten. Also er hat eine Kritik geäußert, du hast sie nicht angenommen und nicht umgesetzt. Seine inhaltlichen Punkte hast du alle umgesetzt. Das heißt, seine Conclusio, die hast du nicht angenommen. Das ist ja auch völlig in Ordnung so. Aber dann kannst du auch nicht sagen, ich bin dankbar dafür, dass er mir gesagt hat, sie können nichts. Das ist nicht, also.
Er hat gesagt, sie werden sie im Radio zu nichts bringen, weil sie haben diese und jene Eigenschaften.
Also. Gleiche ist.
Was war es denn bei dir? Wo hast du denn mal richtig fett Kritik einstecken müssen?
Ich habe jetzt keine Anekdote dieser Art vorbereitet, insofern müsste ich da tatsächlich nachdenken. Frau Nimmerfrohr
war immer so gut, die hat das nicht einstecken müssen.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe, umgekehrt wird ein Schuh draus, meine Psyche ist völlig gesund. Und völlig gesund heißt, dass ich heftige Kritik dann auch irgendwo in den Untiefen des Bewusstseins irgendwann dann auch verschwindet. Weil man jeden Tag darüber nachdenkt, oh Gott, da ist mir Folgendes passiert, das hat mich sehr berührt oder muss ich jetzt ganz lange drüber nachdenken, das wäre nicht gut. Du hast natürlich es richtig gemacht, gesagt, okay, ne, Challenge accepted, ich guck mal, was ich daraus machen kann. Dem zeige ich's. Ja. Genau, dem zeige ich's. Und seelisch gesund ist es, dass man eben auch Kritik mal einfach wieder wegpackt. Also ich habe mich jetzt so drüber moderiert.
Es fällt auf, dass du dich ja drüber moderierst.
Ja, weil also was mir jetzt zum Beispiel einfällt, ist, dass mir jemand mal, und das fand ich wirklich unangemessen, in eine Seminarkritik, da war ich tatsächlich auch noch sehr jung, reingeschrieben hat, die Trainerin braucht ein Rhetoriktraining. Und ich dachte mir, nee, ernsthaft nicht. Ja, also
inzwischen hast du ja eine Ausbildung da gemacht.
Die hat sie auch da schon, aber also das hat mich einfach nicht berührt. Ich habe einfach nur gedacht, ja, ich glaube, da ist jemand anderer Ansicht als ich. Das nehmen wir jetzt mal zur Kenntnis. Natürlich ist im Laufe meines Berufslebens in den vielen Stationen auch eine ganze Menge passiert. Viele Sachen gerechtfertigt, wo man sagt, okay, da kann man jetzt nochmal genau drüber gucken. Und also gerade auch im wissenschaftlichen und im Hochschulkontext, wo man auch sehr deutlich gesagt bekommt, okay, hier, das passt jetzt nicht so zu unseren Anforderungen. Bei mir ist es aber eher so, dass ich eher mich selber an Anforderungen messe und denke, okay, bevor es jemand merkt, sehe ich zu, dass ich dann selber besser werde. Ne? Also, dass ich dann quasi dem ein bisschen vorauseile. Und das hat dann eher dazu geführt, dass ich mich weiterentwickelt habe. Also, dass ich immer gucke, was machen die anderen? Wie sind hier die Leistungsstandards? Und wo kann ich eventuell dann anschließen? Grundsätzlich ist es so, doch, das, was mich mal sehr getroffen hat, war im Bereich des ehrenamtlichen Engagements in der Politik, wo jemand vor 150 Leuten die gemeinsame Zusammenarbeit runtergemacht hat. Und dann gesagt hat, ne, da war keine Zusammenarbeit möglich. Und dachte mir, wir haben gerade 2 Jahre zusammengesessen. Ja, was ist hier los? Und das war extrem unangenehm. Und da muss man in Reihe 13 sitzen und lächeln, muss danach ans Podium gehen und darf nicht persönlich reagieren, auf gar keinen Fall. Das ist in der Politik unglaublich verpönt. Und das ist mir sehr, sehr schwer gefallen.
Trotz des persönlichen Angriffs.
Dann bist du unten durch, als Frau schon mal gleich dreimal, also dann kannst du auch gleich gehen.
Nein, ich meine, du wurdest ja persönlich angegriffen, ja, und hast aber dann sozusagen auf der Sachebene gekontert, oder wie hast du es gemacht?
Genau, dafür habe ich auch Applaus bekommen. Ich bin dann ans Pult gegangen und habe gesagt, ich möchte jetzt über Politik sprechen. Also ich habe die Kurve genommen. Das ist ein
cooler erster Satz.
Dafür bin ich auch wirklich gefeiert worden. Das hat am Ergebnis nichts geändert, aber
aber du kannst ja mit erhobenem Haupt dann da rausgehen.
Ich bin da gut rausgekommen in der Nummer. Es ist mir unglaublich schwer gefallen. Also ja, da musste ich echt die Zähne sehr zusammenbeißen. Und dann kommen wir aber zu dem Punkt von deinem Radiokollegen. Das prägt natürlich, zu sagen, okay, das habe ich durchgestanden, dann kann es mal passieren, was will.
Ja, also das ist mir halt im Gedächtnis geblieben, genauso wie der Satz eines Kollegen aus der Printredaktion, wo man damals noch Zeitungen gemacht hat, der gesagt hat, Herr Buschert, geben Sie sich mehr Mühe, für Ihre Artikel müssen Bäume sterben. Das ist natürlich dann auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, diese Form der Kritik, die ist natürlich angenehmer wegzustecken, weil sie mit einem Schmunzeln kommt, als dieses harte Ding, Sie werden sie im Radio nie zu etwas bringen. Gut, aber wie sieht denn deiner Ansicht nach ein gesundes Feedback aus, was man unter Kollegen beispielsweise dann geben kann? Sollte man da wirklich vorher fragen? Also wenn ich als Trainer komme, bin ich natürlich klar
in der Feedback,
in der Kritiksituation, aber also als Kritikgeber. Aber wie ist es im Kollegenkreis? Soll man vorher fragen, darf ich dir dazu etwas sagen? Oder soll man das einfach so ins Gespräch einfließen lassen? Was rät sozusagen die Psychologin hier am Tisch?
Das hängt davon ab, ob das kritische Verhalten oder das zu kritisierende Verhalten mit der Zusammenarbeit mit der Person was zu tun hat. Also es gibt ja einmal den Fall, den ich oft habe, dass ich einen Kollegen oder Kollegin sprechen höre vor großen Gruppen, mir was auffällt, das hat einfach mit meinem Beruf zu tun, und dann überlege ich mir natürlich auch, gebe ich der Person Feedback, und dann würde ich zum Beispiel vorher fragen, weil das hat mit unserer Zusammenarbeit nichts zu tun, und würde ich da vorher fragen. Wenn es aber unsere originäre Zusammenarbeit betrifft, weil jemand chronisch unzuverlässig ist oder gemeinsame Schreiben ganz viele Rechtschreibfehler enthält, das wäre zum Beispiel, was mich sehr stören würde, oder eben Verhalten in gemeinsamen Projekten aus meiner Sicht nicht adäquat ist, dann würde ich nicht fragen, weil dann gibt es gute Gründe dafür, dass man sich da mal zusammensetzt. Und dann würde ich mir vorher genau überlegen, also bei Kritik gibt es relativ einfache Regeln, es muss immer situativ angebunden sein. Das heißt nicht, ne, du kommst immer zu spät, sondern letzte Woche eine halbe Stunde zu spät, wir haben alle gewartet, das ist definitiv nicht in Ordnung. Das sind die Tipps, die schon überall stehen. Ich tue aber noch 2 obendrauf. Also diese klare, präzise, situationsbezogene Problembeschreibung. Was ich ganz wichtig finde, um die Wirkung von Kritik zu erhöhen, ist das Verhindern von Rechtfertigung und Abwehr. Weil wenn jemand schon anfängt, ich war das gar nicht oder das war irgendwie ganz komisch, es gibt keinen Grund, sich das anzuhören, obwohl es eine völlig natürliche Reaktion ist. Ich empfehle dann Flucht. Also so höflich wie es geht, aus der Situation raus, weil dann die Wirkung meines Feedbacks auch viel stärker ist, wenn die Person nicht die Chance hat, mir über alles für und wieder eine Klinke ans Bein zu labern. Also es hat nichts mit Zeiteffizienz zu tun, sondern mit der Wirkung. Einfach nur, es muss klar und knapp sein. Das sage ich auch immer Führungskräften. Es gibt ja auch verbal wenig sparsame Führungskräfte. Und denen sage ich immer, wenn ihr jetzt Kritik übt, wenn ihr mal an Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter herantretet, und das ist nicht ein wahnsinnig komplexer Fall, wo man eine halbe Stunde erklären muss, macht das nebenbei. Es muss also nebenbei natürlich in einer vertraulichen Atmosphäre, aber hängt es nicht so hoch auf. Das muss wirklich so wie der berühmte Nachbar, der den Kindern mal sagt, nee, so jetzt aber wirklich nicht. In der Länge muss das kommen.
Das heißt also, die Führungskraft sollte nicht sagen, notieren Sie sich mal Freitag 16:30 Uhr, nehmen Sie sich bitte nochmal eine Stunde Zeit, da müssen wir nochmal über die Woche reden. Also das wäre, glaube ich, die falsche Vorgehensweise.
Nur dann, wenn es inhaltlich angebracht ist, wenn das wirklich ein komplexes Projekt ist.
Ja
gut,
aber da hast du ja schon das Gefühl, du wirst gekündigt. Ne? Freitags nachmittags, 16.30 Uhr, Termin bei der Geschäftsleitung.
Ich habe gar nicht so darüber nachgedacht, weil bei uns in dem Laden sind oft die Sachen freitags, weil unser Vorgesetzter am Freitag auch im Hause ist und Zeit hat. Das trifft nicht immer auf Zustimmung aller Kolleginnen und Kollegen, aber das ist einfach so. Nein, was ganz wichtig ist, sich eben dann nicht in diesen Diskussionen irgendwie verstricken, sondern eine zukunftsorientierte Lösung vorschlagen. Ich habe das Problem mit dem zu spät kommen, ist tatsächlich eine Frage, die ich schon Führungskräften gestellt bekommen habe, gerade in Kontexten, wo es wichtig ist, dass alle auf die Minute da stehen.
Sollte man am Ende sagen, danke für dein Feedback? Damit sind wir ja eingestiegen hier in dieser Runde.
Wenn es möglich ist, ja, es ist aber wirklich nicht zwingend. Also ja. Man kann auch vernünftig auseinandergehen. Ich würde eher dazu tendieren, mit irgendwas Nettem, Lockerem auseinanderzugehen. Wichtig ist, da gibt es tatsächlich auch einen psychologischen Effekt, die emotionale Färbung eines Gespräches erfolgt immer vom Ende her. Also egal, wie nett und freundlich man am Anfang war, wenn man am Ende strittig auseinandergeht, das sollte man auf gar keinen Fall tun, sondern das darf was Lockeres sein, das darf was Nettes sein, das darf was Verbindendes sein. Zur Not auch noch das Wetter. Ich würde nicht so staatstragend enden, sondern versuchen, die Stimmung am Schluss ein bisschen zu heben.
Gibt es Kritik, wo du sagst, die kannst du positiv nutzen für dich?
Ja, natürlich. Also ich, ganz wichtig, versuche dann sehr aufmerksam zuzuhören und zu gucken, okay, was passt da mit dem, was ich selber gemacht habe. Also ich rechtfertige mich quasi mir selbst gegenüber, ohne dem anderen oder der anderen auf die Nerven zu gehen. Und dann bleibt eben was Sinnvolles über und denke, ah, da musst du jetzt das nächste Mal drauf achten.
Ja, also Studenten haben sich mal über mich beschwert in der Kritik, also im Feedbackbogen, haben da reingeschrieben, bei Herrn Buschert mussten wir uns immer konzentrieren und aufpassen. Das war sehr anstrengend. Da habe ich mir gedacht, ja Leute, zum Aufpassen seid ihr schließlich auch an der Hochschule. Das kann ich sozusagen dann entsprechend abperlen lassen. Eine Sache möchte ich zum Schluss noch kurz ansprechen, und zwar gewaltfreie Sprache. Ich bin an mein Seminar als Teilnehmer reingerutscht und ich muss zugeben, das hat mich etwas an die Grenzen gebracht. Nicht, weil ich eine gewalttätige Sprache befürworte, ganz im Gegenteil. Ich finde schon, dass man mit Respekt und Höflichkeit miteinander umgehen sollte. Aber ich hatte da so eine Situation, DAX-Vorstand, eine Stunde Zeit vor der Jahreshauptversammlung, und da muss ich mit klaren Ansagen arbeiten. Und dann sagte der Trainer zu mir, nee, sag ihm doch einfach mal, wie nimmst du das denn wahr? Und da sage ich, pass auf, der Mann ist DAX-Vorstand, eine Stunde vor der Jahreshauptversammlung. Ich habe noch 58 Minuten Zeit mit ihm, der braucht klare Ansagen. Ja, was soll er machen? Ja, nein, Entscheidungen. Wie soll ich mit ihm kommunizieren? Nein, Tom, so kannst du das nicht machen. Du musst dann schon ihm Raum geben und ihm sagen, was er da fühlt. Und in dem Moment sage ich mir, okay, es mag Seminare und Situationen geben, wo das sicherlich seine Berechtigung hat, aber so kann ich mit dem Vorstand, der ein Milliardenunternehmen führt, kann ich so nicht kommunizieren, wenn wir unter Zeitdruck sind. Da muss ich sagen, wenn sie das und das machen, werden sie erfolgreich sein, und wenn sie das und das machen, werden sie scheitern. Ich empfehle ihnen dies und jenes.
Das könnte... Auf jeden Fall, in dem Fall tritt das ein, was ich am Anfang gesagt habe. Es hat sehr viel mit der Persönlichkeit zu tun. Und du gehst ja schon davon aus, dass jemand in der Position ist, eine bestimmte Erwartungshaltung an Kommunikation hat, an seine Performance hat. Also der wird schon...
Völlig richtig, weil den lerne ich ja in dem Moment nicht das erste Mal kennen. Den kenne ich ja dann schon von ein paar Coachings vorher.
Eben, also, dann weißt du auch, wie er drauf ist. Und du würdest dich auch darauf einstellen, wenn jemand ganz anders unterwegs ist. Also ich tue mich immer unglaublich schwer damit, gehen sie immer so vor. Ja? Obwohl ich das vorhin gemacht habe, ich gesagt, ne, präzise, situationsadäquat. Aber es gibt Menschen, das ist persönlichkeitsbedingt, die sich Kritik extrem zu Herzen nehmen. Meistens weiß man das von denen auch vorher. Bitte, und das ist jetzt mein Ratschlag, wenn ich das von jemandem weiß, ja, dann muss ich halt vorsichtiger da dran nehmen. Denen lege ich jetzt keine Mängelliste vor und sage hier, bitte ändern A bis Z, sondern da steige ich etwas sanfter ein. Das macht übrigens auch empathische Führungskräfte und Kolleginnen und Kollegen aus. Weil wenn ich den Personen falsch Feedback gebe. Hochleistungsmotivierte Personen brauchen präzise Angaben, was besser
absolut
zu machen ist.
Absolut.
Ja, aber nicht jeder ist hochleistungsmotiviert. Jeder ist leistungsfähig und kann hochleisten, aber nicht jeder ist gleich gestrickt. Und das ist das, was uns alle hoffentlich ausmacht, dass wir uns vorher mal 5 Minuten drüber nachdenken, wie gehe ich jetzt an die entsprechende Person ran? Weil wenn die mir schon dreimal die Wand hochgegangen ist oder mich in 50-minütigen Rechtfertigungsschleifen festgehalten hat, dann wähle ich nicht die gleiche Kommunikationsstrategie.
Mir hat mein Autohändler gesagt, er ist für jeden Kunden dankbar, der, wenn er sich schon entscheidet, die Marke zu wechseln, nochmal in den Laden kommt und ihm erklärt, warum. Und daraus abgeleitet die Frage noch zum Schluss an dich. Ist es nicht auch ein Zeichen von Wertschätzung, wenn jemand zu mir kommt und übt Kritik, weil dann bin ich ihm ja nicht gleichgültig?
Nein, das ist ganz wichtig, dass diese Gespräche auf der Ebene stattfinden, damit eben auch eine, es geht ja dann immer um die Zukunft. Keiner sagt irgendwas, nur um irgendwie die Luft warm zu halten, sondern es geht darum, um die zukünftige Zusammenarbeit, vielleicht ne, beim Beispiel des Autohändlers, das übernächste Auto kann ja dann wieder bei dem Unternehmen sein.
Ja, warum nicht?
Und das steht in den Ratgeberbüchern immer so, dass man irgendwie konstruktiv und zukunftsgerichtet. Nein, wenn ich mich mit jemandem zuwende, dann will ich noch Zeit mit dem verbringen. Ja? Also virtueller Raum ausgenommen, das gelten Sonderregeln, aber wenn ich jemand sage, ich setze mich mit dir hin, dann möchte ich noch was mit dir, von dir, gemeinsam. Entweder weil ich es muss oder weil ich sonst viele positive Seiten sehe. Und das ist genau dieser Aufwand, den man auch in so eine kollegiale Beziehung durchaus investieren sollte.
Tja, und was ist dein Fazit?
Ja, also man muss sich nicht jeden Schuh anziehen. Es ist auch völlig in Ordnung, Kritik für sachlich falsch zu halten. Vielleicht gibt es ja auch ein Missverständnis oder jemand hat es nicht gut aufgefasst oder Kritik darf auch unangebracht sein oder darf sehr schlecht formuliert sein. Dann darf man auch mal nachdenken, das ist wichtig, die Schultern zucken und sagen, nö, das muss ich mir jetzt nicht annehmen. Zerreden sollte man Kritik tatsächlich nicht, also keine Rechtfertigungsschleifen, das berühmte Mitnehmen von Gedanken und drüber nachdenken reicht völlig aus.
Ja, so würden wir es dann mit Ihrer Kritik auch machen, wenn Sie die mit uns teilen möchten an podcast@nahbetrachtung.de. Podcast@nahbetrachtung.de landet sowohl bei MC als auch bei mir im Fach. Und wir werden dann natürlich nicht sagen, ja, vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben, sondern Sie bekommen dann auch eine ordentliche Antwort von uns. Und wenn Sie jetzt in dieser Folge vieles wiedererkannt haben, dann freuen wir uns natürlich, denn das zeigt uns, dass wir Sie mitgenommen haben, dass Sie etwas mitgenommen haben. Und das war unsere Folge der Nahbetrachtung zur Kritik mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.